Sie hatten die Mitte des unteren Hofs beinahe erreicht, als das allgemeine Gedränge sie zum Stillstand brachte. Fein gekleidete Lords und Damen standen in Gruppen beisammen und plauderten. Alle waren nach Windsor gekommen, um den hohen Feiertag zu begehen, doch nur die wenigsten strebten zur St. Georgs Kapelle. Megan fiel etwas ein. »Ach, Herrje, jetzt sind wir hier unten und du hast das Tuch der Königin noch gar nicht. Lass uns zurückgehen und es holen. Wenn wir uns beeilen, sind wir pünktlich zu Beginn der Messe wieder da.« Sie wollte kehrt machen und Blanche mit sich ziehen. Aber ihre Freundin rührte sich nicht. »Warte, da kommt mein Bruder.« Megan suchte das Gedränge mit den Augen ab und sah dann den blondgelockten jungen Ritter auf dem kostbaren Warringham-Ross aus dem Schatten des Torhauses reiten. »Woher wusstest du das?« »Keine Ahnung. Ich weiß es einfach, wenn mein Bruder kommt. Vater Michael in Warringham sagt, das gibt es bei vielen Zwillingen.« Mit dem gleichen, etwas unheimlichen Gespür entdeckte Julian seine Schwester inmitten all der Menschen. Er lächelte und die Hand, die er zum Gruß hob, zeigte unauffällig auf das Stallgebäude östlich des Tores. Blanche wandte sich an ihre Freundin. »Geh nur schon vor zur Kapelle, Megan. Ich komme mit Julian nach.« »Gewiss doch«, spöttelte die Jüngere. »Vielleicht kannst du ja seine Satteldecke borgen, um dich züchtig zu bedecken.« Mit gerafften Röcken lief Blanche zum Stall hinüber und riss ihren Bruder förmlich aus dem Sattel. Lachend schloss Julian sie in die Arme. »Ungestüm wie eh und je. Hm, mir fehlt ein festigender Einfluss.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, und doch musste Julian sich ein klein wenig herunterbeugen, damit seine Schwester ihm die Wange küssen konnte. Blanche nahm Daedalus am Zügel, führte ihn in das Stallgebäude und übergab ihn der Obhut eines Knechts. Dann zog sie ihren Bruder zu der Stiege, die auf den Heuboden hinaufführte. »Komm, da sind wir ungestört.« Oben angekommen, ließ sie sich auf einen Strohballen sinken. »Wusstest du, dass der König höchstpersönlich meine Vormundschaft übernommen hat? Edmund hat es mir geschrieben. Ich fürchte, er will mich mit irgendeinem betagten Langweiler verheiraten, damit er mich in sicheren Händen weiß.« Julian runzelte die Stirn. »Hat er schon einen Namen genannt?« Sie nickte. »Sir Thomas Devereux. Kennst du ihn?« »Nur den Namen.« »Die Schwester des Earl of Warringham soll einen kleinen Ritter aus den Grenzmarken heiraten? Ich fürchte, um den Verstand des Königs ist es schlechter bestellt, als wir alle angenommen haben. Es wird Zeit, dass du vom Hof verschwindest. Wenn Henry dich nicht mehr ständig sieht, wird er deine Verheiratung vergessen.« »Ja, das würde er vielleicht, wenn die Königin ihn nicht ständig daran erinnerte. Sie fühlt sich verantwortlich für mich.« »Verstehst du dich gut mit der Königin?« fragte Julian neugierig. »Naja, sie ist sehr gut zu mir und zu Megan. Aber manchmal ist sie auch voller Groll und Ungeduld. Wenn der König sich in einen seiner Dämmerzustände verabschiedet, schaut sie ihn bisweilen an, als würde sie ihm am liebsten die Kehle durchschneiden.« Sie erzählte ihrem Bruder, was sie am Hof beobachtet hatte. König Henry war in den Händen seiner Ratgeber wie ein Blatt auf einem reißenden Strom, macht- und willenlos. »Die meisten, die sich um ihn scharen, tun es, um seine Großzügigkeit auszunutzen. Dabei ist er vollkommen abgebrannt. Er hat fast 400.000 Pfund Schulden.« »Süßer Jesus!« Ihr Bruder klang entsetzt. »Das ist eine Katastrophe. Die Einnahmen der Krone waren noch nie so gering wie in den 2 Jahren seit Kriegsende. Bestenfalls 20.000 Pfund pro Jahr.« »Woher weißt du sowas?« »Auch von Edmund. Er ist ziemlich beunruhigt über die Finanzlage der Krone, glaube ich. Seine Gläubiger bringen den König in Abhängigkeiten. Und nicht einmal die 20.000 pro Jahr stehen zur Schuldentilgung zur Verfügung. Denn von irgendetwas müssen Henry und sein Hof ja leben. Gott, und ich dachte, ich hätte Geldsorgen in Warringham.« Blanche horchte auf. »Geldsorgen? Mach dir keine Gedanken, das wird schon wieder.« Sie sah ihn scharf an. »Du bist verändert.« Er zuckte die Schultern. »Mein Leben hat sich verändert.« »Ist das ein Grund, distanziert zu sein? Und überheblich?« »Blanche!« Es klang gekränkt und entrüstet zugleich. »Du hast Sorgen in Warringham? Dann erzähl mir davon. Es ist mein Zuhause ebenso wie deins. Mehr als deins, denn ich liebe Warringham. Es ist ein verfluchtes Pech, dass ich es nicht erben konnte, weil ich eine Frau bin. Aber untersteh dich mir, etwas von meinem Zuhause vorzuenthalten.« Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Es hat mir so richtig gefehlt, dass du mir hin und wieder den Kopf wäschst. Fluchst du vor dem König eigentlich auch? Sie schnaubte. Der Ärmste würde in Wehklagen ausbrechen. Er hält ja so große Stücke auf damenhafte Sittsamkeit. Und sie erzählte ihm von dem Tadel, den sie sich für ihr Kleid eingehandelt hatte. In Juliens Gesellschaft war es plötzlich leicht, über Henrys Prüderie zu lachen. Sie sprachen über ihre Mutter und Boringham, über Meghan und den Hof. Julian erzählte auch, was sich auf dem Gestüt ändern sollte. Blanche war beeindruckt. »Das ist eine großartige Idee. Denk nur, wie viel Spaß es machen wird, so unterschiedliche Pferde zu züchten und zuzureiten. Immer nur Schlachtrösser war doch irgendwie langweilig.« »Naja, warten wir ab, was es uns einbringt. Jeffrey ist auch dafür, es zu probieren, aber er fürchtet, die Reitpferde könnten nicht genug Profit bringen und unserem Ruf schaden.« »Unsinn!« Sie winkte ungeduldig ab. »Jeffrey ist ein unverbesserlicher Schwarzseher, Julian. Lass dich von ihm nicht bange machen.« »Ich dachte, Jeffrey ist der Mann deiner Träume.« Aber Blanche wusste es besser. Als Jeffrey aus dem Krieg gekommen war, hatte sie eine törichte Schwärmerei für ihn entwickelt. Für das, was er in ihrer Vorstellung war, ein Held. Sie mochte ihn immer noch gern. Aber ein Stallmeister mit Geldnöten und dicken Kontenbüchern war ihr zu zahm. Sie wusste, sie war viel zu alt für romantische Träumereien, aber Blanche ersehnte sich einen wahren Ritter. Mehr noch, sie wollte ein Abenteuer. Doch sie gedachte nicht, das ihrem Bruder auf die Nase zu binden. »Vielleicht kenne ich ihn zu genau. Er ist ein hervorragender Stallmeister, aber es fällt ihm schwer, ein Wagnis einzugehen. Insofern ergänzt ihr euch hervorragend.« »Da, hörst du das?« Nebeneinander traten sie an den offenen Giebel des Stallgebäudes. Von hier hatten sie einen hervorragenden Blick über den unteren Burghof. Eine Menschentraube hatte sich vor dem Portal der St. Georgskapelle gebildet. Plötzlich entstand eine Gasse und Julian entdeckte Edmund Tudor und seinen Bruder Jasper, die eine Gestalt aus der Kirche trugen. »Oh Gott!« Erschrocken legte Blanche eine Hand über den Mund. »Der König ist schon wieder zusammengebrochen.«
»Schon wieder? Was soll das heißen?«
»Es geschieht immer häufiger. Er wird besinnungslos, wacht kurze Zeit später wieder auf und ist verwirrt. Es dauert Stunden, manchmal Tage, bis er sich wieder richtig erholt hat.« Dicht hinter den beiden Tudors folgten deren Vater und ihr jüngster Bruder, Owen, der Benediktiner war. Die beiden Männer eskortierten die Königin, die den Kopf tief gesenkt hielt. »Arme Marguerite«, murmelte Blanche.
»Armes England«, entgegnete ihr Bruder. Es klang grimmig.